아우 da was vorgeführt hat. Und zwar, das möchte ich jetzt in drei Bibelstellen lesen. Jesaja 8, Vers 10. Jesaja 8, Vers 10. Ich lese es selber vor. Beschließe einen Ratschlag und er soll vereitelt werden. Redet ein Wort und es soll nicht zustande kommen, denn Gott ist mit uns. Dann in Psalm 33, Vers 10. Jahweh macht zunichte den Ratschluss der Nationen. Ja, er vereitelt die Gedanken der Nationen. Jesaja 46, 10. Der ich von Anfang an das Ende verkünde und von alters her, was noch nicht geschehen ist, der ich spreche, mein Ratschluss soll zustande kommen. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen werde ich tun. Mir ist eingefallen zu dem Thema 1. Könige 22. Die Geschichte ist ja wahrscheinlich allen mehr oder weniger bekannt. Da gab es eine himmlische Ratsversammlung und Gott hat ausgegeben, wer wird Ahab bereden, dass er nach Ramoth-Gilead zieht und dort fällt. Und da gab es eine Diskussion am Thron Gottes. Verschiedene Stimmen und Vorschläge, die wir nicht kennen. Ja. Und schließlich trat ein Geist hervor, liest man dort. Und der sagt zu Gott, ich will ihn bereden. Und dann sagt Gott, ja, was willst du machen? Und dann sagt er, ich will ein Lügengeist sein, die Wunde aller seiner Propheten. Die Geschichte hat der Micha, der Prophet, der einzige Prophet Jahwes, der damals noch unter Ahabs Herrschaft übrig geblieben war, dann erzählt. Wenn man die Geschichte weiterliest, dann ist Folgendes passiert. Im Lauf der Schlacht heißt es, ein Mann spannte aufs Geratewohl den Bogen. Und man kann das auch übersetzen nach dem Hebräischen in seiner Einfalt. Ja. Also der hat einfach noch einen Pfeil gehabt und hat ihn weggeschossen. Und was ist passiert? Er hat den Ahab zwischen Panzer, Buschpanzer und Panzeranhang nach unten getroffen. Und zwar an einer Stelle, wo er nur dort verwundbar war für Pfeile. Und was am 13. Juli passiert ist mit dem Tram, ist genau das Umgekehrte. Da hat jemand ganz genau gezielt. Und der Trump hat seinen Kopf weggedreht und Gott hat dafür gesorgt, dass der Schuss nur sein Ohr trifft.
Das war Pep, ne?
Bitte?
Das war Pep.
Das war sehr knapp. Und wir wollen es gar nicht weiter verbreiten. Die Hintergründe, die interessiert uns überhaupt nicht. Entscheidend ist, dass Gott offensichtlich das missliegen lassen wollte. Ja? Dass man den auf diese Art aus der Welt schafft. Aus welchen Gründen auch immer, das werden wir im Laufe der Monate noch sehen. Das ist für uns aber auch nicht so wichtig. Wichtig ist, dass Gott in die Weltgeschichte eingreift, ja, und einfach bestimmte Dinge geschehen lässt und andere eben nicht.
Und in unserem persönlichen Leben auch so.
Ja, und das ist im persönlichen Leben auch so. Und wir können eigentlich nur hoffen, dass das für den Trump selber persönlich auch ein Warnsignal seines Gottes ist und dass er sich vielleicht zu ihm hinwendet. Mhm. Er hat ja nachher in einem Statement gesagt, nur Gott habe ihn bewahrt. Das hat er zumindest auf Twitter oder wo auch immer zu Protokoll gegeben. Ja? Es ist schon einmal was. Ja? Aber wichtig ist, dass uns das klar ist. Und mir hat es insofern einen ganz persönlichen Gewinn gebracht, weil ich wiederum gelernt habe und greift auch bis, und sie hat es eben gesagt, bis auch in mein eigenes persönliches Leben einfach ein. Und dann ist es für uns immer gut, dass wir uns bewusst werden, er macht es nicht umsonst. Er hat damit einen Zweck. Den werde ich nicht immer gleich kapieren, vielleicht auch erst, wenn wir vor dem Richterstuhl des Christus stehen, aber es passiert nichts Ungereimtes in unserem Leben. Nichts, was nicht in den Plan Gottes passt. Ja, von dem haben wir vorhin gesungen. Vor den Äonen hat Gott alles schon geplant und er hat sich ein Ziel gesetzt und das will er erreichen und wird er erreichen. Und alles, was auf dem kürzesten Weg zu dem Ziel ist, das lässt er zu und alles andere passiert halt nicht. Ja? Und das ist für mich eine persönliche Botschaft aus dem Geschehen, das in den USA passiert ist. Ne? Der Trump ist ja nicht irgendeiner in den USA. Und wir werden sehen, was Gott im Folgenden jetzt alles noch macht. Ja, in Bezug auf Israel und sonst. Aber das sind Sachen, die sind für uns wichtig nur als Beobachter. Ja? Nicht zur Spekulation, sondern einfach beobachten. Aber wichtig ist, Gott kann praktisch genau das Reziproke tun. Ja? Ahab ist das andere Beispiel, der musste weg.
Reisen.
Bitte? Reisi, abgestürzt, der musste weg. Ja? Was das für Auswirkungen hat, werden wir noch sehen. Gott greift in dem Fall gnadenlos ein, manchmal. Ja? Und er vereitelt die Gedanken der Völker. Und das ist insofern tröstlich, wir leben ja in einer finsteren Zeit und da hören wir sehr viele Theorien und was Politiker und sonstige Leute alles vorhaben mit der Welt und mit uns. Können wir getrost sein, es passiert nur das, was in Gottes Plan passt. Und nicht jeder Irrsinn, der irgendwo verbreitet wird, der wird auch ausgeführt. Das ist dermaßen tröstlich. Ja? Und deshalb auch die Stelle von Jesaja 46 hat dieses gewaltige Gewicht. Ich habe vor, von Anfang an das Ende verkündigt. Von alles her, was noch nicht geschehen ist, mein Ratschluss soll zustande kommen. Sein Ratschluss, das betrifft alle Intentionen der Geschöpfe und so weiter. Und dann steht noch was Kostbares da. All mein Wohlgefallen mache ich selber. Ja. Was Gott wohlgefällig ist, das gibt er nicht aus der Hand. Er macht es selber. Ganz kostbar. Dinge, es passiert ja viele Dinge, die sind Gott nicht wohlgefällig, die sind trotzdem in seinem Ratschluss enthalten. Ja? Das meiste wohl, der Arthur Mohl hat immer gesagt, 99% des Ratschlusses Gottes ist böse. Weil es nur, weil es auf dem bösen Willen der Geschöpfe basiert. Ja. Und das andere, was er an Wohlgefälligem in unser Leben bringt, das führt er selber aus, durch seinen Geist. Ja, so viel zu dem Thema, vielleicht fast schon mehr, was er an sich ursprünglich wollte. Jetzt gehen wir an das Matthäus-Evangelium wieder. Da wollen wir heute Matthäus 3 miteinander angucken. Aber vorher möchte ich noch eine heilsgeschichtliche Zuordnung des Evangeliums nach Matthäus machen. Ich habe ja auch per Mail noch ein Blatt rumgeschickt und ich verteile jetzt auch mal hier die Blätter, müssen wir bloß gucken, dass wirklich viele da noch reingucken können. Machen wir ein paar hin. Also, Ehepaare vielleicht mal nur eins. Die 20 rum habe ich ausgedrückt. Ja, da kommen wir nachher drauf. Also, Gottfried hat ja auch schon eine sehr gute Einleitung gemacht und hat auch ein großes Dokument uns mitgegeben, wo er thematisch alles zusammengefasst hat. Und da haben wir die letzten beiden Male über Matthäus 1 und 2 Geschlechtsregister. Geburt Jesu und dann die Flucht. Ist das übrig? Ja. Dürft das weitergeben und wer noch wir eins hat, eins. Wählt jemand noch eins?
Ja, danke. Alles okay.
Auch übrig, okay. Ja, also, im Evangelium nach Matthäus geht es um Jesus, den Messias Israels, auf dem Thron Davids und seine Königsherrschaft auf Erden von Zion aus und alles, was er damals dazu erledigen musste. Ja, damit diese Königsherrschaft auf der Erde etabliert werden kann, dazu musste Jesus verschiedene Dinge tun in seinem Volk, bis hin damit, dass er für sein Volk ans Kreuz ging. Zunächst mal für sein Volk. Ja, wir haben in Matthäus 1, Vers 21 gelesen, da kriegt der Josef gesagt, weil seine Frau unehelich schwanger wird, er sie verlassen wollte, sagt der Engel zu ihm, Vers 21, seine angetraute Frau, wird einen Sohn gebären und du sollst seinen Namen Jesus heißen. Denn er wird was? Sein Volk erretten, weg von ihren Sünden. Das war die Bestimmung Jesu damals. Zunächst. Ja. Im Psalm 2, Vers 6 bis 9, da steht sozusagen das Programm, das Gott im Vorhinein für seinen Sohn festgelegt hat. Psalm 2, Vers 6 bis 9. Ich lese das mal selber. Woher kommt es noch davon, dass die Nationen proben und wieder den Gesalten Jahwehs und so weiter und dass Gott darüber lacht im Himmel? Und jetzt kommt das Entscheidende. Habe ich doch meinen König gesalbt oder auch eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg? Und damals war ja nun nichts die Rede davon, dass der Herr Jesus in Zion eingesetzt worden wäre. Ja, der David hat zu dem Zeitpunkt dort geherrscht, als der Psalm geschrieben wurde. Und jetzt geht es weiter, 7, von Beschluss will ich erzählen. Jahweh hat zu mir gesprochen, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Fordere von mir und ich will dir zum Erbteil geben, die Nationen und zum Besitztum die Enden der Erde. Mit eisernem Zepter wirst du sie zerschmettern, wie ein Töpfergefäß sie zerschmeißen. Und diese Königsherrschaft nennt Gottes Geist durch Matthäus in diesem Evangelium speziell Königsherrschaft der Himmel. Der Ausdruck kommt nur im Matthäus-Evangelium vor, dazu nachher gleich noch mehr. Ganz einfach deshalb, weil Christus als König für diese Zeit, für die diese Königsherrschaft der Himmel dauert, für die übt der Herr diese Herrschaft wie im Himmel auch auf der Erde aus. Ja, im Himmel ist klar, da läuft sowieso nur das, was Gott will, aber dann läuft auch auf der Erde alles nach dem Willen Gottes. Und darum hat der Herr Jesus zum Beispiel seine Jünger das sogenannte Königreichsgebet gelehrt. Das war innerhalb der Bergrede, die wir dann auch noch behandeln, Matthäus 5, 7. Dort steht in Matthäus 6, Vers 10, deine Königsherrschaft komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, also auch auf Erden. Das ist ein Teil des sogenannten Vaterunser. Das ist aber, wenn man es genau nimmt, ein Gebet, das sich um die Königsherrschaft Jesu auf dieser Erde dreht.
Wo war das 6 Vers?
Matthäus 6, Vers 10.
Ja, die meisten Leute wird sonst, wenn es sagt, wird Zeit, dass sich ein 2000 Jahre altes Gebet erfüllt. Nämlich sein Reich komme.
Ja, sein Reich komme.
Aber
ja.
Da haben viele dann Angst.
Ja. Und der Teufel, der hat besonders Angst, ja, und deshalb versucht er ja gerade, Israel mit allen Mitteln von diesem Erdboden zu entfernen. Weil dann wäre er sicher, dass für Jesus gar kein Siebenmacher werden würde, hier auf die Erde zu kommen, wenn es hier kein Volk Israel mehr gibt. Ja, was soll dann die Königsherrschaft auf dem Berge Zion? Ja, über sein Volk. Die bringt doch dann gar nichts, wenn das Volk weg ist. Ja, und das ist der Hintergrund für den Antisemitismus, der ja explodiert ist seit dem Oktober letzten Jahres. Der war schon immer da, aber ist halt explodiert, sichtbar geworden ab Oktober 7 letztes Jahr. Also, natürlich, haben wir ja schon vorhin gesagt, geschieht zu keiner Zeit irgendetwas, außer Gott habe es genehmigt oder nicht genehmigt, ja. Aha, was nun 13. Oktober gesehen haben. Aber der Sinn der Bitten hier ist, dass der gute und wohlgefällige Wille unseres Gottes, wie in den Himmeln, dann endlich auch einmal auf der Erde passiert. Ja? Und jetzt läuft ja vieles nach finsterem Gedankengut ab. Aber dann, wenn der Herr Jesus hier ist, geht es, da wird tatsächlich auf der Erde Frieden sein. Von Zion aus. Ja? Wir haben die einschlägigen Stellen schon oft gelesen, das möchte ich jetzt nicht machen, denn wir sind ja jetzt gerade im Matthäus-Evangelium. Momentan ist Satan der Herrscher über den Kosmos und unter ihm sind die Kosmokratoren der Finsternis, wie der Paulus sie in Epheser 6, Vers 12 nennt. Wir lesen das nicht, ich möchte nur sagen, wer es aufschreiben möchte. Dort ist von Kosmokratoren der Finsternis die Rede. Und in Epheser 2, Vers 2 spricht Paulus von den Fürsten der Gewalt der Luft. Ja, also speziell der Lufthimmel ist jetzt der Herrschaft Satans unterstellt. Und schließlich spricht der Paulus im 2. Korinther 4, Vers 4 davon, von dem Gott dieses Zeitalters. Ja, der Gott und Fürst dieses Zeitalters ist Satan. Und der Satan reklamiert es auch. Er sagt, diese Herrschaft ist mir übergeben und wenn jemand vor mir niederfällt und mich anbetet, dann kriegt er die. Ja, sagt er zum Herr Jesus, wenn du vor mir niederfällst, dann gebe ich dir die Vollmacht über alle Reiche dieses Kosmos. Denn mir sind sie übergeben. Schreibt als einziger der Lukas in Kapitel 4, Vers 6. Ja, er überliefert den Satz der Versuchung Jesu als alleiniger dort. Ja. Die Ablösung dieser Herrschaft, die sah bereits der Nebukadnezar im Traum. Das wollen wir jetzt lesen. Und zwar in der Deutung des Standbildes in Daniel 2. Das darf jetzt jemand mal lesen. In Daniel 2, Vers 43 bis 45.
Als du das Eisen mit lehmigem Ton vermischt gesehen hast, sie werden sich mit dem Samen der Menschen vermischen. Aber sie werden nicht aneinander haften, gleich wie sich Eisen mit Ton nicht vermischt. Und in den Tagen dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Königreich aufrichten, welches ewiglich nicht zerstört und dessen Herrschaft keinem anderen Volke überlassen werden wird. Und es wird alle jene Königreiche zermalmen und vernichten, selbst aber ewiglich bestehen. Weil du gesehen hast, dass von dem Berge ein Stein sich losriss ohne Hände und das Eisen, das Erz, den Ton, das Silber und das Gold zermalmte. Der große Gott hat dem Könige kundgetan, was nach diesem geschehen wird. Und der Traum ist gewiss und seine Deutung zuverlässig.
Ja. Ja, wenn das nur so ganz gegenwärtig ist, der lässt einfach nur mal Daniel 2. Das ist ein Standbild aus verschiedenen Metallen. Das steht bis zum Ende dieses Zeitalters da. Ja, obwohl die einzelnen Königreiche, Nebukadnezar als Kaup von Gold, dann die Meder, die Perser, Griechenland und Rom, die längst vorbei sind. Ja. steht aber trotzdem, die Herrschaftssysteme, die stehen noch da. Und erst am Ende des Zeitalters wird sozusagen das Standbild von den Füßen her platt gemacht. Also die letzten 10 Könige, die auf der Erde sein werden, die finden wir in Offenbarung 17 wieder, ja, die geben ihre Macht dem Tier dort, Offenbarung 17, deren Herrschaft komplett wird erledigt, wenn der Herr sichtbar wiederkommt. Und bis dahin herrschen alle diese Leute. Ja, und wir kriegen dann den Eindruck, dass das Standbild nicht nur Reiche auf der Erde darstellt, sondern aus in der unsichtbaren Welt diese Reiche da sind. Und wir merken das ja auch, ja, es gibt schon seit Menschengedenken ein Ost-West gegeneinander. Ja, das sehen wir jetzt wieder entstehen. Man hat gemeint, mit dem eisernen Fall des eisernen Vorhangs sei das vorbei. Aber es ist halt nicht vorbei. Warum? Weil die Oberen da oben nicht weg sind, die in den Himmel herrschen. Ja, die sind nicht weg. Und deshalb sieht es auf der Erde so aus, wie es aussieht. Ja, Offenbarung 12, da sehen wir dann den ersten Schritt zur Übernahme der Herrschaft, wenn der Satan dann aus dem Himmel auf die Erde geworfen wird durch Michael, den Erstengel Gottes. Jetzt möchte ich noch was zu dem Begriff Reich sagen. Das Reich, das ist ein schwammiger Begriff, den sollten wir eigentlich nicht verwenden. Der kommt aber in den meisten Übersetzungen vor. Und zwar aus ganz einfach deshalb nicht, weil der Begriff Reich zeigt nicht den Fokus auf den jeweiligen König. Ja, also wenn ich vom Reich spreche, das ist irgendwie eine Regierung und ein Land. Ja, also so war das früher ein Reich und davor oben saß früher ein König, heute sind es irgendwelche Regierungen, Republiken oder Demokratien oder sogenannte Demokratien. Wenn aber das Wort im Griechischen heißt, nicht Reich, sondern es heißt über Königsherrschaft. Das bedeutet, da ist ein König da, der eine Herrschaft ausübt. Und wenn heißt König, Herrschaft der Himmel, dann herrschen die Himmel und da ist ein König da, der dem ganzen Ding oben aufsitzt. Ja? Und wenn es von der Königsherrschaft Gottes die Rede ist, das ist die höchste Instanz, da lesen wir im Psalm 145 zum Beispiel, deine Königsherrschaft ist eine Königsherrschaft aller Zeitalter. So steht es dort von Gott geschrieben. Psalm 145, 13 bis 15 rum, irgendwo, wer sich aufschreiben möchte. Ja, und das Problem ist, dass der Begriff Reich, der ist da zusätzlich noch von allerlei schräge und unbiblische theologische Vorstellungen verschiedener Kirchensysteme überladen. Ja, also je nachdem, wo man hinsitzt, ja, haben die Leute eine unterschiedliche Auffassung von Reich. Ja. Viele wollen das Reich Gottes jetzt bauen. Das geht aber gar nicht. Ja, da kommen wir noch drauf. Das werden wir im Laufe des Betrachtung des Evangeliums auch noch sehen. Und das ist der Grund, warum man besser Königsherrschaft sagt. Weil dann der Fokus auf den König ist. Ja, der König, der herrscht.
Basileia heißt das Wort, ne?
Bitte, Basileia, genau. Und der Basileus ist der König, ja, im Griechischen. Da kann man es jetzt sehr lernen. Basileus und Basileo heißt eigentlich als König herrschen, müsste man das übersetzen. Ja? Vom Griechischen her. Ja, jetzt kommen wir zu dem Blatt, das ich ausgeteilt habe. Das ist der zweite Punkt heute Abend. Das ist die Struktur des Matthäus-Evangeliums oder der vier Evangelien. Und das habe ich jetzt abgeschrieben, und zwar aus der Companion Bible.
Und übersetzen.
Bitte?
Und übersetzen.
Nee, ja, ich habe nur die Tabelle aus der Companion Bible übernommen und die Begriffe übersetzt, natürlich, klar. Und ich habe ein weiteres gemacht, der Bruder Bullinger, der hat bis zum Jahr 1900, 13, glaube ich, hat der Kleeb 1835 geboren und er hat eine sogenannte Companion Bible, eine Begleitbibel gemacht und sehr viele Anmerkungen zu den einzelnen Büchern der Schrift, hat auch vorne immer eine Einleitung dazu gemacht. Und warum mir das ganz besonders wichtig ist, diese Struktur, ja, der Gottfried hat die Art der Struktur schon angedeutet in seinem Dienst am Anfang, dass man nach verschiedenen Gesichtspunkten zusammenfassen kann. Und der Bullinger, das ist einer der ganz wenigen, der seine Einleitungen zu den Evangelien aus heilsgeschichtlicher Perspektive gemacht hat. Er hat nämlich die Struktur, die alle Evangelien gemeinsam haben, erkannt und hat sie dann praktisch in so super kleine Tabelle reingebracht. Und wenn ihr jetzt mal in die Tabelle reinguckt, das sind also die Evangelien gelistet, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und dann ist jedem Evangelium hat man auch bestimmte Bilder zugeordnet, ja. Matthäus stellt den Herrn Jesus als König dar, das ist am einfachsten nachvollziehbar. Markus, der stellt den Herrn Jesus als Knecht dar. Wenn man das Markus-Evangelium liest, dann hat man den Eindruck, der Herr Jesus hat eine große Liste vor sich und arbeitet die Stück für Stück nacheinander ab. Also wie Befehl und Ausführung. Ja, wenn man das Markus-Evangelium liest, ist ganz auffällig. Der Lukas, der war ein Arzt und der Arzt hat, der guckt bei Menschen auf die Psychosomatik. Ja? Wenn er ein richtiger Arzt ist, wenn er kein Vertreter der Pharmaindustrie ist, sondern ein Arzt, dann guckt er, was hat mein Patient für Probleme in seiner Seele, was hat er für Probleme mit seinem Körper. Weil das muss zusammen, das spielt zusammen. Man kann nicht das eine vom anderen trennen. Ja, wenn man nur was für den Körper macht, dann kann die Seele vor die Hunde gehen. Wenn man nur die Seele bearbeitet, dann geht der Körper unter Umständen verloren. Ja. Also das merkt man, der Lukas hat ganz bestimmte Charakteristika. Er hat zum Beispiel das von den Töchterlein Jairus ganz exakt beschrieben. Ja. Und da merkt man das, dass er als Arzt auf die Geschichte guckt. Auch bei Jesus kommen viele Dinge sehr ausführlich, auch die Geburt. Der Johannes der Täufer wird sehr ausführlich beschrieben. Das werden wir nachher sehen, in unserem Kapitel 3 sind das nur ganz wenige Sätze. Also, was hat er für Kriterien gemacht? Er hat also festgestellt, es gibt den Evangelien, also zumindest in Zweien gibt es etwas, was dem Dienst Jesu vorausgeht. Ja, das ist das eine. Und hat er die Schriftbereiche angegeben. Bei Markus ist es nicht vorhanden, bei Johannes auch nicht. Da, wo ich also so Striche habe in der Tabelle, da gibt es diesen Punkt nicht. Ja. Dann wird der Vorläufer des Herrn Jesus beschrieben als nächstes. Das ist der Johannes der Täufer. Dann wird in allen vier Evangelien die Taufe im Wasser beschrieben. Ja, die Taufe im Wasser durch Johannes. Dann kommt in drei Evangelien die Versuchung in der Wildnis, ja, also an einem öden Ort, der Johannes beschreibt es gar nicht. Ja, nur die ersten drei Evangelien haben diese Beschreibung. Und der Markus, der erwähnt sogar, dass der Herr Jesus unter den wilden Tieren war. An was erinnert uns das spontan? An Adam im Garten. Ja, da hat Gott erst einmal die Tiere zum Adam gebracht und da hat sich der Adam mit den Tieren beschäftigt. Ja. Und offensichtlich war das beim Herrn Jesus ähnlich. Ja. Er ging in die Wüste und dann hat er sich offensichtlich mit den Tieren beschäftigt, weil er war unter den wilden Tieren. Ja, das ist nur ein Nebensatz bei Markus, den wird nur er erwähnt. Ja. Also ganz kostbar.
Ist überhaupt kurz bei Markus, ne?
Ja, ganz kurz. Dann geht es jetzt um der nächste große Block, ist der sogenannte, den der Bullinger nennt, der vierfache Dienst Jesu. Und zwar in zwei Abschnitten proklamiert der Herr Jesus erst die Königsherrschaft und dann wird der König proklamiert und beschrieben. Also erst die Herrschaft und dann der König. Und dann kommt als nächstes nach dem König, nach der Beschreibung des Königs, wird beschrieben, dass der König abgelehnt wird. Und dann als nächstes wird die Königsherrschaft Jesu abgelehnt und in Frage gestellt. Dann kommt, nimmt er einen Punkt, der Todeskampf in Gethsemane, den beschreiben die ersten drei Evangelien, der Johannes nicht. Dann kommt die Taufe des Leidens, die Taufe in den Tod, das Begräbnis Jesu und die Auferstehung. Das beschreiben auch alle Evangelien, aber unterschiedlich lang. Und schließlich gibt es Nachfolger, die der Herr eingesetzt hat. Die 11 Apostel, die nach seiner Auferstehung übrig bleiben. Und über die beschreiben auch drei Evangelien. Der Markus spricht darüber nichts und die anderen drei geht unterschiedlich lang. Und da gibt es noch einen Abschnitt, den er nennt, dem Dienst folgend. Also was ist denn direkt nach dem passiert, nachdem der Herr Jesus in den Himmel aufgefahren ist? Das wird auch sehr unterschiedlich behandelt in den verschiedenen Evangelien. Aber diese Struktur hat er gefunden, die gibt es praktisch in allen Evangelien. Und das ist genau die heilsgeschichtliche Struktur, um die es auch in den Evangelien geht. Es geht eigentlich im Grunde immer um die Königsherrschaft Jesu und um den König. Eine Königsherrschaft ohne König gibt es nicht. Und ein König ohne Herrschaft macht auch keinen Sinn. Ja? Und deshalb nennt er das den vierfachen Dienst Jesu. Jetzt habe ich noch ein paar weitere Charakteristika vom Matthäus-Evangelium da aufgeschrieben. Da möchte ich euch jetzt nicht groß weiter drauf eingehen. Vielleicht doch interessant ist, dass der Begriff Sohn des Menschen 31 Mal bei Matthäus, 14 Mal bei Markus, 25 Mal bei Lukas und 12 Mal beim Johannes vorkommt. Insgesamt ist 82 Mal in dem Evangelium vom Sohn des Menschen die Rede. Der Herr Jesus ist der Sohn des Menschen. Jetzt ist die Frage, wer ist denn der Originalmensch?
Gott selber.
Gott selber, ja. Was lesen wir in 1. Mose 1, 26? Da lesen wir, lasset uns Adam machen, in unserem Bild. Komisch, in unserem Bild, natürlich. Der Vater sprach zu seinem Sohn, lasst uns Adam machen in unserem Bild. Also ist der Herr Jesus, ist der Adam, war ein Sohn Gottes. Und der Herr Jesus ist das absolut original Mensch, der absolut original Mensch des Vaters. Deshalb nennt er sich selber Sohn des Menschen, sehr oft. Der Begriff kommt, wie gesagt, insgesamt 82 Mal in den Evangelien vor. Es gibt noch einmal drei Stellen, die habe ich da auch reingeschrieben, an die möchte ich jetzt nicht weiter eingehen. Dann der Begriff Königsherrschaft der Himmel, der kommt beim Matthäus 32 Mal vor. Und sonst nirgends im Neuen Testament, das ist einfach auffällig. Ja, und deshalb hat auch dieses Evangelium den Zunamen bekommen, sehr berechtigt, Königreichsevangelium. Ja. Deshalb heißt es so. Ja, das haben viele Brüder und Schwestern im Laufe der Jahrhunderte kapiert. Und deshalb ist der Begriff durchaus berechtigt. Ja. Die Evangelien Markus, Lukas und Johannes, die verwenden den Begriff nicht, sondern sie verwenden den Begriff Königsherrschaft Gottes, aber in den allermeisten Fällen Wenn man die entsprechenden Stellen vergleicht miteinander, merkt man, dass die drei Evangelien, dort wo der Matthäus Königreich der Himmel schreibt, dass die anderen dort Königreich Gottes sagen. Also ist der Begriff innerhalb der Evangelium Königreich, Königsherrschaft der Himmel und Königsherrschaft Gottes deckungsgleich. Das ist auch wichtig, ja, dass man das verinnerlicht. Interessant ist weiter, dass innerhalb im Matthäusevangelium 10-mal vom Sohne Davids die Rede ist. Was ja auch wieder ein Hinweis ist auf die Königsherrschaft gewesen. Ja? Der Jesus wird 10-mal insgesamt im Matthäusevangelium Sohn Davids genannt. Bei Markus 3-mal, bei Lukas 3-mal und 1-mal im Johannesevangelium. Ja? Interessant. Hauptsächlich hier. Und interessant ist auch, wenn wir dann das durchlesen, dann merkt man, dass ein paar Mal Blinde den Herrn Jesus als Herr Sohn Davids ansprechen. Und ausgerechnet die syrophönizische Frau, die sagt auch, Herr Sohn Davids, hilf mir, meine Tochter ist schlimm besessen. Ja, Matthäus 15. Interessant, ja. Israel hat seinen König abgelehnt, ja, und dann Blinde und Menschen aus den Nationen, die sprechen ihn mit Sohn Davids an. Und Sohn Davids ist ja nicht irgendein Begriff, sondern ein ganz klarer Hinweis auf sein Kommen auf den Thron Davids. Und darum ist es auch logisch, dass wir in den Evangelien auch den Begriff Evangelium der Königsherrschaft finden. Evangelium der Königsherrschaft. Das heißt, es gibt dem König seine Herrschaft und ein zugehöriges Evangelium, das einer Herrschaft auf der Erde entspricht. Und der Inhalt dieses Evangeliums bezieht sich auf die Zeit, in der er hier auf der Erde herrscht. Ja? Wir lesen mal in Matthäus 4, 23. Ich lese jetzt das mal selber, Matthäus 4, 23. Und Jesus zog in ganz Galiläa umher, lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium der Königsherrschaft. Und jetzt, was gehört da dazu? Er heilte jede Krankheit, jedes Gebrechen unter dem Volk. Das heißt, wenn wir jetzt im Königreich wären, da wäre bei uns keiner krank. Eindeutig. Ja. Und wir sehen auch, da das Königreich noch nicht da ist, gibt es doch Kranke. Nicht, dass der Herr nicht auch heute heilt, ja, und auch von Krebs zum Beispiel komplett heilen kann. Wir haben da Beispiele. Ja, und von anderen Krankheiten heilen kann und andere Leute lässt er einfach krank. Paulus lässt den Trophimus krank in die Jäte zurück. Und dem Timotheus, dann legt er nicht die Hände auf und seines häufigen Unwohlseins willen, sondern er sagt, er soll ein wenig Wein bringen, ein wenig, nicht tonnenweise, ja, um seines häufigen Unwohlseins willen.
Ja, also der eine, die zwei beim Paulus, die sind die Zeit des Leibes,
ja.
Und die andere in der Königsherrschaft.
Ja, also, genau.
Das ist mir ja bei der Zusammenfassung aufgefallen, diese massenhafte Heilung. Das konnten wir lesen eigentlich nur von den bekannten Heilungen, die meistens mit irgendeinem Konflikt von den Pharisäern oder sonst schon mal deutlichen Zeichen zusammenhängen. Aber alle anderen, die da gekommen sind, das waren Tausende.
Das ist schon mal gesagt. Die Welt über die Bücher nicht machen, wenn man das alles aufschreiben wollte.
Und jetzt kommt noch eine wichtige Stelle in Matthäus 24, da werden wir uns dann sicher auch noch mit dem Kapitel besonders näher beschäftigen, weil das ist ja sehr aktuell. Da sagt der Herr Jesus, es gibt eine Zeit, da wird dieses Evangelium der Königsherrschaft gepredigt werden auf den ganzen Erdkreis, alle Nationen zu einem Zeugnis. Und dann wird das Ende kommen. Ja. Das bedeutet, ich möchte jetzt nicht weiter ausführen, jetzt leben wir, der Gottfried hat es auch angesprochen, gerade ihr lebt in der Zeit, in der die Gemeinde Jesu gesandt wird. Und nicht in der Zeit, in der es um das Königreich der Himmel geht. Wenn die Gemeinde aber zusammengefasst ist und entrückt ist, dann geht es wieder um die Königsherrschaft Jesu. Und dann greift dieses Wort in Matthäus 24.
Der Einzecker in seinem Äonenplan,
ja,
die zwei Linien gegeneinander laufen lassen.
Ja.
Und zwar schon deutlich vor der Entrückung wird die Gemeinde an seiner Meinung nach an Bedeutung verlieren und ja, dann eben entrückt werden. Und auf der anderen Seite Israel bekannt wird, oder ja, wichtiger wird. Spätestens seit 1948 ist das auch
genau
so. Ne?
Ja. Ja. Bei, also ich bitte euch einfach, dass ihr die Stelle mal selber nachlässt. Eine nehme ich noch raus, halt aus dem Blatt, auf der zweiten Seite, Lukas 16, Vers 16. Das ist eine Aussage des Herrn Jesu und sie betrifft die Position seines Dienstes im Heilsplan Gottes. Wir haben am Anfang das Lied gesungen vom Adolf Feller, längst ehe Welten waren, hat Gott seinen Plan bereits niedergelegt. Und jetzt sagt der Herr Jesus etwas ganz Kostbares über die Position seines Dienstes im Heilsplan Gottes. Lukas 16, Vers 16, da heißt es: Das Gesetz und die Propheten waren bis auf Johannes. Von da an, also von Johannes an, wird das Evangelium der Königsherrschaft Gottes verkündigt und jeder dringt mit Gewalt hinein. Denn dort zeigt der Herr Jesus selber eine, so was wir sagen müssen, eine heilsgeschichtliche Zeitenwende auf, den Wechsel von einer damals abgeschlossenen in eine damals nächste Haushaltung. Ja? Gesetz und Propheten waren bis auf Johannes. Der Johannes hat angefangen, über das Evangelium der Königsherrschaft der Himmel zu predigen. Wir wollen lesen, Matthäus 4. Ja? Und der Herr Jesus hat diese Botschaft genauso fortgesetzt. Haben wir gerade eben die Stelle gelesen. Es ist der Übergang von Gesetz und Propheten in die Zeit des Evangeliums der Königsherrschaft der Himmel, der Herrschaft des Messias über Israel und die Nationen der Erde von Zion aus. Genauso wird diese Zeit, diese Herrschaft auch einmal hier auf dieser Erde sein. Der Nachsatz in Vers 16b, ein jeder dringt mit Gewalt hinein, das stammt aus dem Teil der Dienstzeit des Herrn Jesus, als er bereits auf breiter Front abgelehnt wurde. Und zwar speziell von der jüdisch-klerikalen Schicht der Pharisäer, Schriftgelehrten und Obersten Israels. Das Parallelwort aus unserem Evangelium, das wir gerade anfangen sind zu behandeln, Matthäus 11, Vers 12, das lese ich jetzt vor. Aber von den Tagen Johannes des Täufers bis jetzt, also bis er, wo er jetzt das aussagt, wird der Königsherrschaft der Himmel Gewalt eingetragen. Und Gewalttuende reißen es an sich. Ja? Das heißt, immer dann, wenn Gott einen Neustart gemacht hat, dann fängt der Teufel an, diesen Neustart zu torpedieren. Das bedeutet, jetzt hat Gott angefangen, durch den Johannes das Evangelium der Königsherrschaft zu predigen. Das hat der Teufel gemacht. Er hat Leute unterwegs auf den Weg geschickt, die sich dieses Evangeliums bemächtigen und für ihre Zwecke verwenden. Ja. Scheinbar Du könntest auch 2000 Jahre Kirchengeschichte da hinschreiben. Ja?
Ja, ja.
So ist es dann gekommen. Ja? Also das ist ein sehr wichtiger. Danach hat der Gulliger noch eine interessante Angabe. Es gibt im Matthäus-Evangelium 60 Referenzen auf das Alte Testament. 60. 428 Kapitel. Und zwar, wir finden, damit erfüllt würde, was geschrieben ist, finden wir 9-mal bei Matthäus explizit ausgedrückt, sonst nirgends. Was geredet ist oder es ist gesagt, finden wir auch 14-mal bei Matthäus. Also insgesamt 23-mal dieser spezielle Hinweis auf Erfüllung alttestamentlicher Prophetie. In den anderen Evangelien finden wir das so nicht. Ja? Nur bei Matthäus. Und damit ist Israel, das Matthäus-Evangelium, von daher schon ein klar israelitisches Buch. Ja? Und die Gemeinde Jesu, die kommt in dem Evangelium einfach gar nicht vor. Ja, auch wenn andere Leute das behaupten, das ist aber nicht so. Nur sich der Struktur, die der Herr uns in seinem Wort vorgibt, der beugt, dann ist das klar. Ja, jetzt geht er. So, Johannes. Der Johannes erscheint in unserem Kapitel. Wir lesen jetzt mal die Verse. Matthäus 3. Wir lesen mal die ersten 6 Verse.
In jenen Tagen aber kommt Johannes der Täufer und predigt in der Wüste von Judäa und spricht:
Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nahe gekommen.
Denn dieser ist der, von dem durch die Prophet Jesaja geredet ist, der spricht: Stimme des Rufenden in der Wüste, bereitet den Weg des Herrn, macht gerade seine Pfade.
Ja, aber Johannes hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Lenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und wilder Honig.
Ja, da ging zu ihm hinaus Jerusalem und ganz Judäa und die ganze Umgegend des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan bloß getauft, indem sie ihre Sünden bekannten.
Ja, ist da hier mal. Der Johannes, der tritt im Matthäus-Evangelium, wo es ja speziell um den König geht, ja, einfach aus heiterem Himmel auf. Ja, keine Vorgeschichte, bei Lukas anders. Ja, der Lukas hat eine große Vorgeschichte erzählt und Zacharias und so weiter, können wir jetzt nicht lesen. Und der Lukas aber macht in Bezug auf sein Auftreten, und die Stelle möchte ich vorlesen, er macht dort 6 Aussagen in Kapitel 3. Ich möchte es deshalb vorlesen, weil, ja, wir sehen es jetzt gleich selber. Lukas 3, 1 bis 3.
Aber im 15. Jahr der Regierung des Kaisers Tiberius, als Pontius Pilatus Statthalter von Judäa war und Herodes Vierfürst von Galiläa, sein Bruder Philippus aber Vierfürst von Iturea und der Landschaft Trachonitis und Lysanias Vierfürst von Abilene unter dem Hohepriester von Annas und Kaiphas, erging das Wort Gottes an Johannes, den Sohn des Zacharias, in der Wüste. Und er kam in die ganze Umgebung des Jordan und predigte die Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden.
Ja. Wir haben also 6 profane Herrscher und hohen Priester genannt. Ja. im 15. Jahre des Kaisers Tiberius, das war ungefähr 26 nach Christus. Dann der Pilatus wird genannt, der Herodes der Vierfürst, der Bruder Philippus und so weiter. Und dann jüdische Daten zur Zeit des Annas und des Kaiaphas. Das bedeutet, die Aussage ist so exakt, die kann man nicht wegdiskutieren. Auch aus der profanen Geschichte nicht, weil dort sind die Daten ja hinterlegt. Ja, die kann man heute überall finden. Das heißt, Gott hat es für gut befunden, hier durch den Lukas so exakte Zeitangabe zu setzen, wo es im Kosmos Licht geworden ist. Da kam der Jesus auf die Erde, vorher war es Stocknacht. Da kam er, da kam das Licht der Welt. Und als er ging, ist wieder Nacht geworden und er sagt, es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Ja? Schon aus der Aussage raus kann man sehen, dass jetzt es absoluter Irrsinn ist, das Königreich der Himmel aufbauen zu wollen, weil es Nacht ist, ganz einfach, und er nicht da ist. Ja? Also das wollte ich da dazu noch sagen. Er predigt auch neu die Taufe im Wasser zu was? Zur Vergebung der Sünden. Wie sind denn bisher Sünden vergeben worden in Israel?
Durch Blut und Tieropfer.
Genau, ja. Exakt. Das heißt, ihr seht an der Stelle schon, dass die Schrift hier andeutet, dass das Gesetz zum Abschluss gekommen ist, bereits durch den Dienst des Johannes. Natürlich, in Vollendung hat es der Jesus erfüllt, komplett alles erfüllt, und damit ist das Gesetz fertig. Ja? Und wir lehren dann bei unseren Kindern, wir müssen die 10 Gebote halten. Müssen wir nicht. Ja? Ich meine, der Inhalt der 10 Gebote ist Gottes Ordnung, keine Frage. Ja? Also, aber es gehört zum Gesetz und es ist erfüllt. Mhm. Ja? Möchte ich jetzt an der Stelle nicht verbreiten. Auf jeden Fall ist klar, dass mit dieser Aussage Taufe und Buße zur Vergebung der Sünden die alte mosaische Ordnung der Tieropfer eigentlich abgelöst wurde. Was passierte, als der Herr Jesus am Kreuz seinen Geist übergab? Der Vorhang von oben her zerrissen. Ja, das war praktisch der Schlusspunkt zu der Aussage, die wir gerade lesen haben. Ja, mit dem Werk Jesu war das Gesetz zu 100,0% erfüllt. Alle Forderungen. Deshalb kann der Paulus in Römer 8, Vers 1 schreiben, so ist jetzt kein Verdammungsurteil mehr für die in Christo Jesu. Wer also Christo Jesu erfassen durfte, ja, für den gibt es kein Verdammungsurteil mehr. Alles erledigt. Jetzt gehen wir zum Johannes, zu seinem Selbstzeugnis. Noch. Johannes 3, Vers 26 bis 32. Ich lese das jetzt selber, weil ich dazwischen noch ein paar Bemerkungen machen möchte. Johannes 3, 26 bis 32. Und sie kamen zu Johannes und sprachen zu ihm: Rabbi, der jenseits des Jordan bei dir war, dem du Zeugnis gegeben hast, siehe, der tauft. In Klammer, nach Johannes 4, Vers 2, tauft nicht der Jesus, der hat nie getauft, sondern seine Jünger. Ja? Und alle kommen zu ihm. Vers 27, Johannes antwortete und sprach: Ein Mensch kann nichts nehmen, es sei ihm denn aus dem Himmel gegeben. Ihr selbst gebet mir Zeugnis, dass ich sagte, ich bin nicht der Christus, sprich, ich bin nicht der Messias, sondern dass ich vor ihm hergesandt bin. der die Braut hat, ist der Bräutigam. Der Freund des Bräutigams aber, in Klammern Johannes, der da steht und ihn hört, ist hoch erfreut über die Stimme des Bräutigams. Diese meine Freude ist nun erfüllt. Er muss wachsen, ich aber abnehmen. Was für eine Geisteshaltung dieses Mannes. Ja. Das war ein Prophet par excellence, wie die anderen auch. Die Propheten Jahwes, die haben genau das gepredigt und gemacht, was sie geheißen waren. Was erklärt der Johannes hier? Der, von dem er da spricht, das ist der Bräutigam. Und ich bin der Freund des Bräutigams. Zu was war der Johannes gesandt? Er musste die Braut für den Bräutigam zubereiten. Deshalb war er der Freund des Bräutigams.
Durchtaufen.
Durchtaufen, ja. Also durch seine Predigt und durch sein Handeln. Das ist klar, der Johannes der Täufer schildert in den Verse genau das Wiederbrautsein Israels, nämlich dass Israel wieder Jungfraustatus bekommt. Jungfraustatus. Weil sonst wird sie die Braut genannt. Ja? Und das hat der Johannes erklärt, weil da etliche seiner Jünger für den Johannes geeifert haben. So wie das Menschen halt machen, die rennen jemand nach. Man möchte jetzt nicht verurteilen, ja, ich verstehe das nicht falsch. Sondern die waren um die Stellung des Johannes besorgt. Und der Johannes war um die Stellung des Sohnes Gottes besorgt. Ja, und deshalb konnte er sagen, weil, lasst mich mal außer vor, ich bin nur der Vorläufer, der Wichtigste ist der, der da jenseits ist vom Jordan, ja, mit seinen Jüngern. Dem müsst ihr nachlaufen. Lesen wir dazu in Jeremia 31, Vers 3 und 4 und 21 und 22. Ich lese es selber. Jeremia 31, 3 und 4. Jahweh ist mir von fern erschienen. Ja, mit Äonen andauernder Liebe habe ich dich geliebt, oder Zeitalter andauernder Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir fortdauern lassen, meine Güte. Ich will dich wieder bauen und du wirst wieder gebaut werden. Und jetzt kommt Jungfrau Israel. Ja, was war denn damals Israel? In welchem Zustand waren sie denn? Die waren doch Götzendiener geworden. Ja? Jeremia 31, das ist kurz vor der Einnahme Jerusalems durch den Nebukadnezar geschrieben worden. Jeremia 31. Und jetzt nennt Gott sein Volk, das ja das zur Hure, zur Ehebrecherin wird geworden war, bereits wieder Jungfrau. Das ist doch gewaltig. Ja? Und Gott hat auch gesagt, meine Liebe zu euch, die hat sich nicht geändert. Egal, wie ihr verkommen seid, da ändert sich nichts dran. Auch wenn ich mein Angesicht verborgen habe für euch. Meine Liebe bleibt. In Vers 21 und 22, das ist ein Halt, ich habe ihn nicht fertig gelesen. Du wirst dich wieder mit deinen Tambourinen schmücken und ausziehen im Reigen der Tanzenden. Man wurde damals besonders getanzt, 7 Tage lang in die Jude Hochzeit gefeiert. In Vers 21 und 22, da sagt der Herr durch Jeremia im gleichen Kapitel, richte dir Wegweiser auf, setze dir Stangen, richte dein Herz auf die Straße, auf den Weg, den du gegangen bist. Jetzt kommt der Aufruf, kehre um, Jungfrau Israel. Ja? Also der Herr nennt sie bereits mit der Jungfrau, obwohl sie noch gar nicht war. Kehre um zu deinen Städten. Jahwehs Liebe zu Israel, zu seiner ersten Ehefrau unter Gesetz, die ist völlig zeitlos. Also hört sie nicht auf, egal ob diese Ehefrau zeitweise auf allerlei Abwägen geht. Er nennt sie deshalb in Vers 4 und 21 wieder Jungfrau. Und darin sehen wir natürlich rückwärts von Neuen Testament, auch besonders von Paulus, zurückschauen, erstens, dass Jahweh die erste Ehe mit Israel einmal auflösen wird, weil sonst wird sie nicht wieder Jungfrau genannt werden können. Ja, Israel war damals eigentlich offiziell mit Jahweh durch einen Ehebund gebunden. Den hat sie selber gebrochen. Ja. Also heißt es, dass Gott diese Ehe mal auflösen wird. Zweitens heißt es, Israel kann nur wieder Jungfrau werden, wenn ihr erster Ehemann stirbt. Denn erst dann ist eine Ehe nach dem Gesetz und nach Gottes Ordnung annulliert. Eine Ehe kann nur durch den Tod eines der beiden Ehepartner aufgelöst werden. Ja, auch wenn der Mensch eine Scheidung vornimmt. Ja, die Heirat bleibt in Gottes Augen bestehen. Was muss also passieren? Jahweh muss sich ans Gesetz halten und er muss, damit sie wieder Jungfrau werden kann, muss er sterben. Am Kreuz in Klammer, ja, damit sie wieder Jungfrau werden kann. Und der Jesus sagt nach Matthäus 5, Vers 17, gleich am Anfang von der Bergpredigt, Jesus kam, um Gesetz und Propheten zu erfüllen. Und dazu gehörte, dass er stirbt, damit er Israel auch vor dem Gesetz wieder rechtmäßig wieder heiraten kann. Ja, ganz logisch. Der Paulus schreibt es in Römer 7, 1 bis 4. Da haben wir jetzt bloß die Zeit nicht, das zu lesen. Und ich denke, dieser Gedankengang, der ist ganz einfach. Mindestens ein Halleluja wäre, das reicht gar nicht aus. Deshalb sagt nämlich jetzt der Jeremia weiter in Vers 22, in Jeremia 31, wie lange willst du dich hin und her wenden, du abtrünnige Tochter? Denn Jahweh hat ein Neues geschaffen auf der Erde. Die Ehefrau wird den Mann umgeben. Also ist die Ehe zwischen Jahweh, dem Christus, der für sie gestorben ist, durch seinen Tod annulliert und danach heiratet er sie wieder. Ganz einfach. Seine erste Ehefrau, die Gemeinde. Wenn man die da reinlesen würde bei Jeremia, das wäre absoluter Unsinn. Ja. Geht gar nicht. Kann doch nicht. Und so hat der Johannes genau durch sein Beispiel, dass er seine eigene Jünger gesagt hat, ich bin der Freund des Bräutigams. Das heißt, ich bereite die Braut vor, damit sie nachher fähig wird, erstens mal ihren Bräutigam richtig zu erkennen, ja, und dann die Heirat zu vollziehen. Das war, zu dem war der Jesus da gekommen. Ganz einfach, um das Wort zu erfüllen. Der Jesus bestätigt im Grunde das, was der Johannes sagt in Lukas 5. Das lese ich jetzt auch noch in Lukas 5. Also schreibt euch bitte noch Römer 7, 1 bis 4 auf. Römer 7, 1 bis 4 und lest es mal auf diesem Hintergrund. Das schaffen wir jetzt zeitlich nicht. Ich habe auch festgestellt, dass ich halt nicht damit war. Den lasse ich mir vorgenommen haben. darf ich nachholen? Ja, der Herr Jesus bestätigt die Worte Johannes zu seinem Dienst später, als er über seine Apostel sagt. In Lukas 5, Vers 33 bis 35. Lukas 5, 33 bis 35. Sie aber sprachen zu ihm: Warum fasten die Jünger Johannes oft und verrichten Gebete? Gleicherweise auch die Pharisäer. Die Deinigen aber essen und trinken. Die typische Fangfrage, die dem Herr Jesus öfter gestellt wird. Und jetzt kommt, und das ist etwas, da freue ich mich jedes Mal, wenn ich solche Aussage von Herrn Jesus lese. Er sagt hier: Jesus aber sprach zu ihnen: Ihr könnt doch nicht die Söhne des Brautgemachs fasten lassen, während der Bräutigam bei ihnen ist. Bei wem war denn der Bräutigam? Der war beim Volk Israel. Also ist Israel die Braut. Ganz einfach. Logisch.
Aber das war aber die Größe davon, dass er das einfach so rauskauert.
Ja, natürlich. Ja, also, genau. Ja. Ja. Es werden Tage kommen, wann der Bräutigam von ihnen weggenommen sein wird. Dann in jenen Tagen werden sie fasten. Das, der Herr Jesus ist wieder weggegangen, ja, und er war der Bräutigam fort.
Ja.
Aber er wird wiederkommen, sagt er selber. Also können wir sagen, der Johannes der Täufer war gesandt, um die Hochzeit des Sohnes Gottes mit Israel vorzubereiten. Darum nennt er sich folgerichtig Freund des Bräutigams. Und dazu musste er abnehmen, damit der Bräutigam Israels, Jesus, ihr Messias, zunehmen konnte. Ja? Was hätte es gebracht, wenn der Johannes mit der Dampfwalze weiter gepredigt hätte? Ja? Und er war doch eigentlich da, den Stab zu übergeben. Ja? Er hat den Stab Gottes gehabt, das Evangelium der Königsherrschaft, und als er gemerkt hat, jetzt ist er da, dann hat er ihn abgegeben und hat gesagt, jetzt bin ich fertig mit meinem Dienst. Da ist zum Beispiel, lesen wir, dass der Johannes kein Zeichen tat, nicht eines. Aber es wird bezeugt, dass alles, was er über den Sohn gesagt hat, eingetroffen ist. Der Jesus hat gepredigt und Zeichen getan. Ja. Da sieht man, wie Gott es eingefädelt hat, ja? dass die Dienste keine Konfusion erzeugen, sondern dass sie einander ablösen. Ja? Eine Haushaltung, die andere. Ja? So war das Gesetz mit Johannes beendet. Johannes hat den Herrn vorbereitet, dann kam der Herr und hat dem Johannes den Stab übernommen. Und er hat ihn später seinen 12 Aposteln weitergegeben, diesen Stab. Ja? Da kommen wir dann später nochmal drauf, nicht heute, auf jeden Fall nicht. Ja, muss ich gucken. Mach das jetzt heute Abend noch fertig. Nenne noch ein paar Details zum Johannes zur Kenntnis einfach. Und Matthäus 3, wo wir jetzt eigentlich noch ganz am Anfang stehen, da beschreibt jetzt der Matthäus das äußere Erscheinungsbild von Johannes. Johannes hatte seine Kleidung von Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Wenden. Seine Speise aber war Heuschrecken und Unterholung. Jetzt gehen wir kurz nach 2. Könige 1. Da hat er Ahasja, der krank geworden war, hat von seinen Leuten welche zum Baal Zebub geschickt, um dort um Heilung zu flehen. Baal Zebub war der Gott von Ekron. Ekron war eine Philisterstadt. Heute würde im Gaza-Streifen liegen. Ja? Dass da keine Hilfe zu holen ist, das ist ja wohl klar. Ja? Und der König hat die Männer fortgeschickt. Und jetzt lesen wir, was denen unterwegs passiert ist. In Verse 8 bis 6 in 2. Könige 1. Er kommt also zurück vorzeitig, ja, der König sprach, wieso seid ihr eigentlich schon da? Sie sprachen zu ihm, ein Mann kam uns herauf entgegen und er sprach zu uns, gehet, kehre zurück zu dem König, zum Ahasja, dem Sohn Ahabs, der euch gesandt hat und redet zu ihm, so spricht der Weh, ist es, weil kein Gott in Israel ist, dass du hinsendest, um Baal-Zebub? Im Neuen Testament heißt er Belzebub. Ja, zum Beispiel Matthäus 12, 24, den Gott von Ekron zu befragen. Und jetzt kriegt er ein Gericht ausgesagt. Darum sollst du von dem Bett, das du bestiegen hast, nicht herabkommen, sondern du wirst gewiss sterben. Das sagte er zu ihnen, was für ein Mann war es, der euch entgegen heraufkam und diese Worte zu euch redete. Und sie sprachen zu ihm, jetzt wird es uns bekannt vorkommen, er war ein Mann in härenem Gewand und an seinen Lenden gegürtet mit einem ledernen Gürtel. Und er sprach, es ist Elia, der Tisbiter. Ja? Das heißt, der Elia, der war an seiner Kleidung erkennbar. Er hat ein härenes Gewand. Hier lesen wir von Kamelhaaren und einem ledernen Gürtel. Deshalb war mir dieses Vorgelesen. Ja. Ja. Deshalb wird es auch im Matthäus-Evangelium erwähnt.
Genau.
Und jetzt gab es ja damals schon eine Diskussion, ja, was ist denn mit dem Elia? Von dem heißt doch, dass er vor dem Messias kommen müsse. Ja? Das wollen wir jetzt noch lesen und dann Schluss machen. Also das noch klären mit dem Johannes hier. Matthäus 11, 11 bis 14 lesen wir dazu. Ich lese es selber. Matthäus 11, 11 bis 14. Wahrlich, ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer aufgestanden als Johannes der Täufer. Der Kleinste aber in der Königsherrschaft der Himmel ist größer als er. Aber von den Tagen Johannes des Täufers an bis jetzt wird der Königsherrschaft der Himmel Gewalt angetan, und Gewalttuende reißen es an sich. Denn alle Propheten und das Gesetz haben geweissagt, bis auf Johannes. Und jetzt kommt der Satz, wenn ihr es annehmen wollt, er ist Elia, der kommen soll. Damit hat der Herr Jesus den Dienst des Johannes des Täufers auf die Prophetie synchronisiert, die über den Elia gesagt ist, dass er vorher kommen soll. Nun, jetzt könnte man ja vorstellen, manche haben ja auch die verrückte Idee, dann würde ja die hinduistische Reinkarnation hier passen. Ja, wenn das wirklich persönlich der Elia wäre, der ja irgendwo geboren ist und aufgewachsen ist, dann würde ja indische Reinkarnation hier gelehrt werden. Aber dass das natürlich Unsinn ist, das lesen wir in Lukas 1. Und an der Stelle finde ich das wieder so kostbar. Da sehen wir zum Beispiel, warum wir vier Evangelien haben. Ja? Und jedes Evangelium seine spezielle Sicht auf das Geschehen damals präsentiert. Nämlich der Geist durch den Schreiber. Durch den Matthäus, den Zöllner, durch Lukas, den Arzt, durch Markus. Ja, der zum Schluss beim Paulus gegeben hat und durch den Johannes. Wir lesen Lukas 1, 15 bis 17. Da wird dem Zacharias gesagt, denn er wird groß sein vor dem Herrn, also vor Yahweh. Weder Wein noch starkes Getränk wird er trinken, und von Mutterleib an mit Heiligem Geist erfüllt werden. Von keinem anderen Menschen in der Schrift so unterrichtet. Ja? Von Mutterleib an. Und viele der Söhne Israels wird er zu Yahweh, ihrem Gott, bekehren. zu Yahweh, ihrem Gott. Das bedeutet, dass Israel von Yahweh, seinem Gott, abgewichen war. Und jetzt kam der Johannes, um sie wieder in die richtige Position zu bringen. Und die, die es haben mit sich machen lassen, die haben auch den Herrn Jesus erkannt. Weil zudem war ja der Johannes da. Wir lesen weiter in Vers 17. Und er wird vor ihn hergehen in dem Geist und der Kraft des Elia. Also war er nicht der Elia persönlich, sondern er hatte Eigenschaften des Elia. Und die Eigenschaften, die der Elia hatte, hat er ja auch von Gott bekommen.
Der Elisa hatte ja die Kraft des Elia sogar.
Genau. Er hat um ein Siebenfaches vom Geist des Elia gebeten. Ja. Der Elia hat gesagt, du, das ist aber heftig, was du da erbittest. Das kann dir Probleme machen. Ja. Ja, hat er ja auch gehabt nachher. Ja. Ja, in der Kraft des Elia, um der Väter Herzen zu bekehren zu den Kindern und Ungehorsame zur Einsicht von Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Das war die Aufgabe. Und Johannes erklärt der Engel den Zacharias. Da war der Johannes noch nicht einmal gezeugt. Ja. Das ist das Zitat aus Maleachi 4. Und wir lesen jetzt, um den Nachweis vollständig zu machen, in Maleachi mal nach. Ich lese jetzt den Vers 1 da dazu, der uns die Zeit dazu beschreibt. Maleachi 4, Vers 1. Kann uns mal jemand lesen?
Oh ja, 3,19 vermutlich.
Ja, wahrscheinlich. Denn siehe, der Tag kommt, brennend wie ein Ofen, und es werden alle Übermütigen und jeder Täter der Gesetzlosigkeit zu stoppeln werden. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht ja weder Heerscharen, sodass er ihnen weder Wurzel noch Zweig lassen wird. Und nun, was nimmt der Lukas jetzt heraus? Matthäus, Maleachi 4, Vers 4 und 5. Gedenket des Gesetzes Moses, meines Knechtes, welches ich ihm auf Horeb an ganz Israel geboten habe, Satzungen und Rechte. Siehe, ich, Yahweh, sende euch Elia, den Propheten, ehe der Tag Yahwehs kommt, der Große und Furchtbare. Und er wird das Herz der Väter zu den Kindern und das Herz der Kinder zu den Vätern bringen. Und dass ich mich komme in das Land zu den Banischen. Wir sehen hier und auch bestätigt die damals mit Händen greifbare Nähe der Königsherrschaft der Himmel, bedingt zuvor, dass der Tag Yahwehs, der Große und Furchtbare, kommt, das Gericht über Israel. Ja, also der Tag Yahwehs beinhaltet zuerst mal Gericht und danach die Königsherrschaft Jesu. Und deshalb lesen wir in Matthäus 3, Vers 7, als der Johannes viele Pharisäer zu seiner Taufe kommen sah, sagt er: Otternbrut, wer hat euch gewiesen, was? Dem kommenden Zorn zu entfliehen. Ja? Die Pharisäer, die wollten sich um bestimmte Teile der Prophetie rummogeln. Ja? Und der Johannes sagt ihnen ganz klar: Moment, so geht's nicht. Ja? Also, es kommt genau nach der Ordnung Gottes. Und sage nicht bei euch selber, wir haben Abraham zum Vater. Das haben sie ja Jesus ja auch gesagt. Wir haben Abraham zum Vater. Wir sind nicht aus Hurerei geboren, was ein Zeichen wie auf die Herkunft Jesu war in Johannes 8. Ja? Ganz klar. Es passt ganz genau zu dieser Verheißung. Wir sehen da bestätigt, ja, dass die Königsherrschaft der Himmel dicht an der Tür war, genauso wie es gepredigt wurde. Die Predigt von Johannes, das sehen wir in unserem Text, die hatte Wirkung. Da ging zu ihnen hinaus Jerusalem, ganz Judäa und die ganze Umgebung des Jordan. Und sie wurden von ihm im Jordan getauft, indem sie ihre Sünden bekannten. Dazu war der Johannes da gekommen. Ja. Die Gewalt, von der wir vorhin gelesen haben, was der Herr Jesus gesagt hat, von den Tagen Johannes wurde dem Königsherrschaft der Himmel Gewalt angetan, die ging ganz genau von den Pharisäern und den Schriftgelehrten aus. Die haben sich versucht, die Botschaft sowohl des Johannes wie auch nachher des Herrn Jesus zu bemächtigen. Ja? Weil sie gemerkt haben, die Botschaft passt nicht zu dem, was wir da predigen. Und wir müssen da uns die Herrschaft über das Volk, die wir uns geschafft haben, die müssen wir abgeben. Und das wollten sie nicht. Lest mal Apostelgeschichte 7, wo der Stephanus genau dieses Thema seine Leute vorhält. Zu Mose habt ihr schon gesagt, wir wollen nicht, dass der über uns herrscht, der Josef, den haben sie nach Ägypten verkauft, ja. Und den haben sie jetzt ans Kreuz gehängt, sagt der Stephanus. Und jetzt lesen wir die letzte Stelle für heute Abend. Verzeiht, dass es jetzt ein bisschen länger geworden ist. Lukas 7, Vers 28 bis 30. Lukas 7, 28 bis 30.
Denn ich sage euch, unter den von Frauen Geborenen ist kein größerer Prophet als Johannes der Täufer. Der kleinste aber im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das zuhört, und die Zöllner rechtfertigten Gott dadurch, dass sie mit der Taufe des Johannes getauft wurden. Die Pharisäer aber und die Gesetzeslehrer machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos, weil sie sich nicht von ihm taufen ließen.
Das ist der Punkt. Ja. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten, die haben gedacht, naja, wir machen jetzt das mal so mit dem Johannes hier, aber die wollten eigentlich nicht sich dem unterwerfen, was der Johannes gepredigt hat. Und deshalb hat er sie ja Otto drin genannt. Aus dem Grund, weil er gewusst hat, was wir jetzt da lesen in dem Zeugnis von Lukas. Sie machten in Bezug auf sich selbst den Ratschluss Gottes wirkungslos. Ja? Und wenn der Mensch sich nicht unter die Gottesordnung stellt, dann verfinstert er am Verstand, sagt der Paulus in Römer 1. Und genauso war es der Ratschluss Gottes, dass ganz Israel sich der Taufe Johannes unterzieht und damit empfänglich wird für den Herrn Jesus. Und der Herr Jesus hat gepredigt, und er hat alle Krankheiten geheilt, er hat alle Gebrechen geheilt, er hat alle Dämonen ausgetrieben. Das heißt, er hat das Land und die Leute gereinigt, damit sie ihn annehmen können. Aber sie wollten es nicht. Was später dann erklärt wird beim Paulus, warum. Aber jetzt müssen wir einfach
einzelne
mal sagen.
Aber schon.
Bitte?
Einzelne aber schon.
Einzelne schon, genau. Simon und die Anna, die Prophetin Anna, die auf die Erlösung Israels warteten, ja, die sind natürlich total begeistert gewesen, als sie sehen, was da jetzt passiert. Und auch sofort das richtig erkannt. Warum? Weil sie sich genau dem Ratschluss Gottes gebeugt haben. Und deshalb ist es auch für uns ganz persönlich so entscheidend, dass wir uns den Gottesordnungen, die jetzt uns als Gemeinde gegeben sind, beugen, dass wir das akzeptieren, dass wir auch akzeptieren, dass die vier Evangelien nicht an die Gemeinde geschrieben sind. Zwar, dass wir das zur Kenntnis nehmen und die Gottesordnung darin finden und erfassen, aber das können wir jetzt nicht umsetzen. Ja? Geht nicht. Da ist es noch nicht so weit. Ja, das ist das Kostbare an dem Johannes gewesen und gesagt, ich mache dann den Dienst noch fertig, sodass der nächste Bruder dann in Matthäus 4 anfangen kann, werde es nachholen, damit es kein Durcheinander gibt. Ja, was nehmen wir mit? Ganz einfach, Gott greift zu seinem Zeitpunkt in den Ablauf der normalen Geschichte der Menschheit ein und ändert nach seinem Willen, was ablaufen soll. So hat er damals den Gesetzeshaushalt von Sinai beendet und hat das Evangelium der Königsherrschaft durch Johannes predigen lassen, hat Israel vorbereitet durch Taufe und durch Sündenbekenntnis, durch Buße. Und wer das hat über sich ergehen lassen, der konnte ohne Wenn und Aber den Herrn Jesus als Messias, als Bräutigam erkennen. Und die das erkannt haben, die das gemacht haben, die haben es auch erkannt. Und dass selbst Fremde dabei waren, ja, sehen wir an dem Beispiel von der syrophönizischen Frau, ja, die der Herr Jesus anspricht, Herr, Sohn Davids. Herr, Sohn Davids. Sehr kostbar. Ja, dann wollen wir damit Schluss machen. Und ich werde dann Schluss machen.